Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich uns allen auch zu dieser späten Morgenzeit. Wir wollen heute weitermachen in der Predigtreihe, die vor einigen Wochen begonnen wurde. Und zwar, in der wir Lebensbilder von einigen Propheten betrachten. Aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich uns sagen, worum es heute gehen soll. Und zwar kennt, denke ich mal, jeder von uns, oder wurde wahrscheinlich schon jedem von uns Folgendes gesagt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das ist ein Sprichwort, das immer mal wieder gerne benutzt wird und sagt letzten Endes aus, man hat zwar Pläne in seinem Leben, man arbeitet auf etwas hin, auf irgendetwas Bestimmtes, vielleicht auf Jahre hin, vielleicht auch nur für die nächsten paar Monate, aber letzten Endes kann man das Leben nicht wirklich planen. Letzten Endes kann immer mal irgendetwas dazwischen kommen und der Plan, den man eigentlich hatte, muss über den Haufen geworfen werden und man muss umplanen. Wir wollen heute über einen Mann oder uns einen Mann anschauen, bei dem es vermutlich ähnlich war, dessen Leben eigentlich schon vorgesteckt war, bei dem ganz genau klar war, wie sein Leben verlaufen wird, wie seine Laufbahn war, und auf einmal kam alles anders. Und er musste einen anderen Weg gehen, als er es vermutlich sogar wollte. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, lautet, wenn alles anders kommt. Und wir gehen zurück in die Zeit. Das Jahr 722, das Nordreich, Israel wird in die Gefangenschaft geführt, nach Assyrien. Gott hat das Volk lange Zeit davor gewarnt, dass das passieren wird, weil sie so gottlos leben, weil sie ihn verlassen haben, weil sie nicht nach seinen Geboten gelebt haben. Er hat es ihnen gesagt, was passiert, wenn sie ihn verlassen. Sie haben ihn trotzdem verlassen und die Strafe folgte, obwohl sie davor gewarnt wurden durch verschiedene Propheten wie Jesaja oder Micha. Aber sie wollten nicht umkehren. Das Südreich hingegen, das Land Juda, es durfte noch weiter in ihrem Land leben. Sie haben auch nicht so unbedingt so gelebt, wie Gott es wollte. Es kamen immer mal wieder Könige, die zwar dafür gesorgt haben, dass das Gesetz aufgerichtet wird, dass die Götzen ausgetrieben werden, aber es gab auch immer wieder Könige, die dann wieder zurückgefallen sind in alte Muster und nicht so gelebt haben, wie Gott es wollte. Und es war gerade wieder so eine Zeit, als ein König an die Macht kam mit dem Namen Josia. Und Josia lebte als Herrscher und in der Bibel lesen wir in 2. Könige, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und was das war, das wird auch schnell deutlich, denn im Jahr 622, also 100 Jahre nach der Verschleppung des Nordreichs, wird auf einmal eine Gesetzesrolle gefunden im Tempel. Sie wird zu ihm gebracht und erkennt, wir leben falsch, so wie wir bis jetzt gelebt haben, das wird Gericht zur Folge haben. Gott hat gesagt, wenn wir ihn verlassen, dann wird er uns strafen und wir leben falsch. Wir müssen umkehren, wir müssen alles ändern. Und es findet eine riesige Reformation statt. Das ganze Land wird umgewälzt, die Götzen werden vertrieben und das Land kehrt wieder zurück zu Gott. Und in dieser Zeit wird der Mann geboren, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Im Jahre 622 etwa kommt er auf die Welt und in seiner Kindheit erlebt er diesen Aufbruch. Er selbst ist Sohn eines Priesters. Und er sieht, okay, das Land, es lebt auf. Und so wie es jetzt aussieht, werde ich vermutlich eines Tages Priester werden im Tempel und dort Gott dienen. Aber auf einmal kommt alles anders. Einige Jahre danach stirbt dieser König in einem Krieg, der mehr als vermeidbar war. Und es kommt sein Sohn an die Macht und dieser hat überhaupt nichts mehr mit Gott zu tun. Dieser führt wieder den Götzendienst ein, Israel fällt in eine Abhängigkeit zu Ägypten und lebt wieder gottlos, wie es vorher war. Und Gott schickt wieder Propheten in Form von Jeremia und Habakuk und sagt, mein Volk, es tut mir leid, aber so wie ihr lebt, ich muss euch bestrafen, ihr werdet gestraft werden und zwar durch Babylon wird mein Gericht über euch kommen. Und was macht das Volk? Es ist ihm vollkommen egal. Babylon ist gerade eine aufsteigende Macht. Die Strafe steht also quasi schon vor der Tür, aber sie wollen nicht darauf hören, wollen aus dem, was damals war, vor über 100 Jahren, nicht lernen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Im Jahr 605 fällt Babylon ins Reich ein und ein Teil des Volkes wird in die Gefangenschaft geführt, unter anderem Daniel. Aber anstatt daraus zu lernen, aus diesen Konsequenzen, lebt dieses Volk trotzdem weiterhin gottlos. Es ist wieder ein Aufstand angezettelt mit Ägypten, um diesen König in Babylon zu stürzen. Dieser Aufstand wird niedergeschlagen. Und im Jahr 597, also 8 Jahre nach dem ersten Angriff auf das Land Juda, wird Jerusalem angegriffen. Die heilige Stadt, die Stadt, in der sich die Leute immer so sicher gefühlt haben, weil es die Stadt Gottes ist. Weil Gott hier doch wohnt und wo Gott ist, kann uns doch nichts passieren, egal wie gottlos wir leben. Diese Stadt wird angegriffen und kann diesem Angriff nicht standhalten. Die Stadt wird zwar nicht zerstört, nicht komplett, aber ein Teil der Bevölkerung wird weggeführt. Unter anderem dieser junge Mann, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, mit Namen Hesekiel. Er ist zu dem Zeitpunkt etwa 25 Jahre und er hat viel erlebt in seinem Leben. Er hat diesen Aufstieg Judas erlebt, wie sie wieder hin zu Gott gekommen sind und auch diesen tiefen Abfall, der letzten Endes darin mündet, dass Jerusalem nicht nur erobert wird, sondern auch dem Erdboden gleichgemacht wird. Und er selbst ist es, der das auch prophezeit, der es dem Volk, den Juden im Stamm Juda prophezeit und es auch selbst miterlebt, wie Jerusalem fällt. Er kommt nach Babylon und auf einmal ist alles ganz anders, als es eigentlich geplant war. Er war in Jerusalem eigentlich schon am richtigen Ort, sollte dort im Tempel dienen, aber jetzt ist er in Babylon, wo kein Tempel ist. Und was nun? Und der erste Punkt, mit dem wir uns befassen wollen, ist, wenn alles anders kommt, dann ist Gott noch immer da. Und das durfte Hesekiel nämlich erleben. Wir lesen in Hesekiel 1 einmal die ersten 3 Verse. Da heißt es, und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gotteserscheinungen. Am 5. des Monats, das ist das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Land der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. 5 Jahre schon lebt er jetzt in der Gefangenschaft in Babylon. Und es ist ein ganz besonderes Jahr, in dem er momentan lebt, denn er wird gerade 30 Jahre. 30 Jahre, das ist das Alter, in dem er eigentlich in den Tempeldienst eingesetzt werden sollte. Eigentlich sollte jetzt die Zeit kommen, in der er im Tempel in Jerusalem Gott dienen soll. Und er sitzt in Babylon, fernab vom Tempel, fernab von all dem, was er sich in seiner Kindheit vielleicht ausgemalt und erträumt hat. Und er sitzt hier am Fluss Kebar. Das war wohl ein Ort, an dem die Juden immer wieder zusammenkamen, um dort zu trauern über das Leid, das sie haben und über Jerusalem zu weinen. In Psalm 137 lesen wir, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Das war wohl dieser Ort. Wo er damals genau lag, das weiß man heute nicht. Aber er sitzt dort und weint und vielleicht betet er auch zu Gott und fleht und fragt, warum Gott, warum ist es jetzt so gekommen und warum hast du uns verlassen? Wieso bist du weg? Und es ist an diesem Tag, vielleicht ist es sogar sein Geburtstag, sein 30. Geburtstag, an dem er dort alleine sitzt, und er sieht auf einmal eine Erscheinung. Auf einmal kommt etwas auf ihn zu, etwas, was sein ganzes Leben verändern sollte. In Vers 4 sagt er, und ich sah, siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her, und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie das Funkeln von glänzendem Metall. Er sieht aus der Ferne, aus dem Norden kommt etwas an, eine Sturmwolke. Und in dieser Sturmwolke sieht er etwas glänzen, etwas wie Metall, nachher lesen wir wie Feuer, das dort seinen Schein abgibt. Und er versucht es in den nächsten Versen in Worte zu fassen, was er dort sieht. Und wenn man das so liest, dann stellt man sich einfach nur die Frage, was sieht er dort eigentlich? Weil es sind Bilder, die irgendwie versuchen sollen zu beschreiben, was er sieht, aber man kann es sich kaum vorstellen. Manche Leute, die sich das durchgelesen haben, denken, dass er hier ein UFO sieht. Aber ich denke nicht, dass er das sieht. Was auf jeden Fall auf ihn zukommt, ist 4 seltsam aussehende Wesen. die vier Flügel haben, zwei bedecken ihren Körper, die anderen beiden sind ausgestreckt und berühren jeweils einen Flügel des Nachbarn. Diese vier Wesen haben vier unterschiedliche Gesichter, die in alle Himmelsrichtungen schauen. Sie müssen sich nicht umdrehen, um in eine Richtung zu gehen, sondern sie gehen immer geradeaus. Er sieht vier Räder, deren Felgen voller Augen sind. Und er sieht, dass diese vier Gestalten etwas über sich haben. Etwas, was er vorher auch noch nicht gesehen hat. Etwas, das aussieht wie ein Gewölbe. Und in diesem Gewölbe sieht er einen Thron. Einen großen Thron. Und auf diesem Thron, dieser Thron ist nicht leer, sondern auf diesem Thron sitzt jemand, den er hier in Vers 26 beschreibt, wie mit dem Aussehen eines Menschen. Also er sieht dort eine Gestalt, die in etwa aussieht wie ein Mensch. Aber es ist kein Mensch. Denn diese Erscheinung sieht ganz anders aus. Sie leuchtet, sie glänzt. Das ganze Aussehen ist wie das Aussehen eines Regenbogens an einem Regentag. So beschreibt er es hier. Und als er das alles gesehen hat und fertig ist mit dem ganzen Beschreiben von diesen komischen Wesen, die er dort sieht, dann sagt er uns, was er dort sieht. In Vers 28. Und er sagt, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also was er dort gesehen hat, ist nicht irgendein UFO, nicht irgendwelche Außerirdischen, die die Welt im Sturm erobern wollten. Nein, er sieht Gott. Er sieht Gott, wie er auf seinem Thron, getragen von vier Cherubim, nach Babylon kommt, dort zum Fluss Kebar, wo er gerade sitzt und trauert, an dem Tag, an dem er eigentlich in den Tempeldienst aufgenommen werden sollte. Und er sagt hier, er sieht nur das Abbild der Herrlichkeit. Er sieht es nicht vollkommen, denn das könnte er nicht ertragen, das könnte er nicht ganz sehen. Und ich glaube, er hat sich dort, als er das gesehen hat und erkannt hat, was er dort sieht, mit Sicherheit eine Frage gestellt. Und zwar, was macht Gott hier in Babylon? Gott auf seinem Thron ist hier in Babylon, der muss doch in Jerusalem sein. Gottes Thron ist in Jerusalem im Tempel. Dort sitzt er und dort dienen doch die Menschen Gott. Was macht er hier in Babylon bei uns verschleppten Juden? Hat er Jerusalem verlassen? Oder was ist passiert? Wenn wir das Buch Hesekiel weiterlesen, dann stellen wir fest, ja, Gott hat Jerusalem verlassen. In Kapitel 11 sieht Hesekiel eine Vision, wie der Thron Gottes sich aus dem Tempel erhebt, langsam Richtung Ausgang schwebt und dort auch aus der Stadt verschwindet und sich aufmacht in weite Ferne. Aber er geht nicht irgendwo hin, nein, er geht zu Hesekiel, zu diesem Mann, der nicht weiß, was das Ganze soll. Der sich fragt, hat Gott uns verlassen? Hat Gott vielleicht diesen Kampf verloren, diesen Kampf gegen die babylonischen Götter? Sind die babylonischen Götter stärker als unser Gott? Und Gott kommt hier auf, an diesem Punkt der Verzweiflung von Hesekiel und sagt ihm, ich bin da, hab keine Angst. Auch wenn es alles ganz anders gekommen ist, als du es dir vielleicht erhofft, als du es gedacht hast in deinem Leben, ich habe die Kontrolle nicht verloren. Ich bin da und ich werde für euch da sein. Und das macht der Hesekiel auch deutlich in diesem Buch, in dem, was er zu ihm sagt, dass er zwar jetzt Israel strafen wird, aber er wird es wiederherstellen. Und er wird Babylon für eine Zeit benutzen, um Israel zu strafen. Und dann wird er das Volk wieder zusammenführen und ein neues Volk Israel entstehen lassen, einen neuen Tempel, eine neue Welt schaffen. Jeder von uns hier in diesem Raum ist in einer unterschiedlichen Situation. Jeder von uns lebt sein eigenes Leben. Und jeder von uns hat mit Sicherheit Pläne. Jeder von uns hat Ziele, die er erreichen möchte, sei es in diesem Jahr, sei es in diesem Lebensabschnitt, in dem er gerade ist, sei es vielleicht für sein ganzes Leben. Aber wie oft ist es in unserem Leben, dass wir Pläne machen und es kommt auf einmal ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und du fragst dich, wie bin ich nur in diese Situation gekommen? Wie ist das passiert? Warum hat Gott das zugelassen? Hat er mich vielleicht verlassen? Warum lässt er mich jetzt alleine, gerade in diesem Moment, da ich ihn am meisten brauche? Vielleicht ist bei dir das Geld momentan knapp und du weißt nicht, wie du diesen Monat schaffen sollst, die ganzen Kosten decken sollst. Vielleicht ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren und du warst eigentlich so zufrieden mit diesem Job, den du hattest, und jetzt ist er auf einmal weg. Vielleicht hast du einen guten Freund gehabt oder eine Beziehung gehabt und diese Beziehung ist auf einmal zerbrochen. Von jetzt auf gleich, und du fragst Gott, wie soll ich damit klarkommen? Und warum überhaupt? Warum lässt du mich allein? Ich schaffe das alles nicht. Vielleicht bist du von einer Krankheit geschlagen, seit kurzem, vielleicht auch schon seit längerem, und du fragst dich, Gott, was soll das alles? Ich bin so schwach und ich spüre dich nicht. Wo bist du nur? Dann sagt Gott dir heute, in diesem Moment, in dem bei dir alles anders ist, als du es dir vorgestellt hast, es läuft vielleicht anders, als du denkst, aber ich bin trotzdem noch immer da und ich habe noch immer die Kontrolle. Und ich möchte das Beste für dich und ich möchte es zum Besten führen, auch wenn es vielleicht momentan nicht so aussieht, aber du kannst mir vertrauen, so wie Hesekiel es gesehen hat, dass ich das Beste für mein Volk möchte und es zum Besten führen werde. Und wie er mir vertraut hat, so kannst du mir heute vertrauen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du momentan bist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Wie schwer es dir vielleicht gerade fällt, Gott zu vertrauen. Wie schwer es dir fällt, Gott zu glauben, dass er gerade da ist. Aber du kannst wissen, er ist da. Und du kannst darum bitten, dass er dir hilft in dieser Situation, dass er dir Kraft gibt. Und du kannst deine Sorgen bei ihm ablegen und bei ihm lassen. Auch wenn es momentan ganz anders läuft, als du es gerne möchtest. Er ist dir ganz nah. Aber Gott zeigt Hesekiel nicht nur das, dass er da ist, sondern Gott sagt auch zu Hesekiel, auch wenn es anders ist, als du es dir vorgestellt hast, möchte ich trotzdem, dass du dich von mir gebrauchen lässt. Und wir lesen einmal die Verse 1 bis 8 aus dem zweiten Kapitel. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israel, zu den empörerischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen bis auf diesen heutigen Tag. Zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen, zu ihnen sende ich dich und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Und sie mögen sie hören oder es lassen. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich nicht vor ihren Worten, wenn auch Dornen dich umgeben und du auf Skorpionen sitzt. Vor ihren Worten fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen. Denn widerspenstig sind sie. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Hesekiel, als er diese Erscheinung sieht, kann er nicht anders als zu Boden fallen. In der Gegenwart Gottes kann er nicht bestehen, kann er nicht stehen bleiben und er fällt. Aber Gott richtet ihn direkt wieder auf und er nennt ihn hier Menschensohn. Ein Begriff, den wir immer wieder finden werden im Buch Hesekiel. Insgesamt 93 Mal benutzt Gott hier diese Anrede und macht damit deutlich, wie abhängig er von Gott ist und wie vergänglich er eigentlich ist. Menschensohn, Sohn eines Menschen. Nicht irgendetwas Großes, irgendwas Mächtiges, nein, nur Sohn eines Menschen. Das bist du, abhängig von mir. Und Jesus bezieht später diesen Titel auf sich, denn nachher im Buch Daniel lesen wir, dass diese Bezeichnung auch ein messianischer Titel sein wird, aber hier wird dieser Begriff nicht in diesem Zusammenhang gebraucht, in diesem messianischen Zusammenhang. Und Hesekiel hört Gott zu ihm reden und er erhält hier eine Berufung von Gott. Und diese Berufung ist so aufgebaut, dass Gott Hesekiel dem Volk Israel gegenüberstellt. Zunächst einmal sagt Gott ihm, zu wem er ihn schickt, nämlich zu seinem Volk. Und das Interessante ist, er bezeichnet es hier nicht als mein Volk oder als Volk Israel, sondern er bezeichnet es hier als empörerische Nationen. Und das Wort, das hier im Hebräischen für Nationen gebraucht wird, Das wird in der Bibel eigentlich nur für Völker verwendet, die nicht das Volk Israel sind, die nichts mit Gott zu tun haben, die gegen Gott rebellieren. Und es macht damit deutlich, ich schicke dich zu einem Volk, das eigentlich mein Volk ist, aber das überhaupt keinen Unterschied mehr zeigt zwischen dem, was es eigentlich sein sollte und dem, wie die anderen Völker leben. Viel schlimmer noch, die anderen Völker, die mein Wort nicht haben, die mein Gesetz nicht haben, sie leben eher so, wie ich das möchte, als es mein Volk tut. Und Hesekiel hat es ja auch selbst erlebt, den Aufstieg und den tiefen Abfall zurück in den Götzendienst und die falschen Propheten, die dort aufgestanden sind, gesagt haben, es wird uns nichts passieren, Gott ist da, auch wenn wir gottlos leben. Und er sagt ihm auch, ich schicke dich zu einem Volk, das widerspenstig ist. Er sagt es immer und immer wieder, das Volk Gottes ist widerspenstig geworden. Es ist hart geworden für mein Reden. Es möchte meiner Stimme nicht hören. Er bezeichnet es, es gibt ja auch ein kleines Wortspiel, das hier verwendet wird. Er bezeichnet es als widerspenstiges Haus. Wörtlich heißt es hier als Haus Widerspenstigkeit. Das Haus Israel, das Haus des Kämpfers Gottes, ist ein Haus der Widerspenstigkeit geworden. Das nicht hören möchte, was Gott sagt. Und zu diesem Volk schickt er Hesekiel. Und er stellt ihm dieses Volk gegenüber und sagt, du Hesekiel, du sollst aber anders sein. Er sagt, sei du nicht widerspenstig, wie das Haus Israel widerspenstig ist. Er soll nicht wie so ein kleines, bockiges Kind in der Ecke sitzen, das gerade nicht das tun möchte, was die Eltern von ihm wollen, sondern viel lieber spielen möchte, als aufzuräumen oder viel lieber auf dem Boden essen möchte, als am Tisch. Nein, er soll Gottes Wort hören und das auch tun. Und es ist auch logisch, dass Gott das von ihm fordert. Denn wenn Hesekiel selbst widerspenstig wäre, wie könnte er dann das Volk warnen? Wie könnte er dann zu dem Volk reden? Es wäre so, als würde ein Nichtschwimmer versuchen, einen Nichtschwimmer vor dem Ertrinken zu erretten. Das wird wahrscheinlich schief gehen. Nein, Gott wollte, dass Hesekiel ihm zuhört und das tut. Dass er zum einen Gericht spricht über das Volk, über Jerusalem, das immer noch gottlos lebt, aber dass er auch Warnung ausspricht. Er wird nachher im weiteren Verlauf auch als Wächter eingesetzt, der warnen soll und zur Umkehr aufrufen soll. Und wenn ich das so lese, dann höre ich schon, wie Hesekiel auf einmal aufsteht und anfängt, mit Gott zu argumentieren. So wie Moses früher einmal getan hat. Und sagt, Gott, ich möchte dir ja gerne dienen. Als Priester, ich bin jetzt 30 Jahre als Priester, würde ich dir jetzt gerne dienen im Tempel. Aber als Prophet hier in Babylon, du weißt doch, was ein Prophet ist, oder? Ein Prophet, das ist etwas, was kein Mensch haben möchte hier. Die Leute wollen mir nicht zuhören. Die Leute werden mich vielleicht sogar töten. Sie werden mich schlagen, auspeitschen. Du weißt doch, wie gefährlich es ist. Du sagst es doch selbst. Du wirst mich unter Dornen schicken. Du wirst mich zu Skorpionen schicken. Das sind richtig gute Vergleiche für das Volk Israel, zu dem du mich jetzt schicken willst. Und du wirst, wie ich, dass ich das mache? Das ist ein zu großes Opfer. Es gibt außerdem viel bessere Leute, die das tun könnten. Und hier an diesem Ort der Verzweiflung, an diesem Ort, an dem nichts so ist, wie es sein sollte, hier soll ich ein Prophet sein? Hier soll ich dir auf diese Art und Weise dienen? Gott, das kann ich nicht machen. Das ist zu viel und es bringt doch letzten Endes sowieso nichts. Was kann ich schon ausrichten? Das sind Dinge, die ich, wenn ich das lese, schon höre, wie Hesekiel sie sagt. Aber wir lesen davon nichts. Hesekiel tut immer genau das, was Gott von ihm fordert. Und Hesekiel macht Dinge, von denen schütteln wir nur den Kopf. Er liegt über ein Jahr einfach nur auf einer Seite, nackt und isst Brot, das über Kot gebacken wird. Wer von uns würde das schon machen? Also ich hätte also meine Zweifel, dass ich das machen würde. Und er geht zu dem Volk hin, obwohl sie nicht hören wollen. Denn Hesekiel ist nicht widerspenstig. Aber wie oft blicke ich in mein Leben und ich sehe schwierige Situationen, mit denen ich nicht gerechnet habe, Situationen, die ich mir eigentlich ganz anders ausgemalt habe. Und ich verliere meinen Blick nur in diesen Problemen und verliere Gott aus den Augen und sehe gar nicht, wie Gott mich gebrauchen möchte. Und ich sehe es nicht nur nicht, sondern ich möchte in diesem Moment auch gar nicht, dass Gott mich gebraucht, sondern ich möchte einfach nur, dass diese Probleme, diese Sorgen zur Seite gehen und jemand anders wird sich schon um diese Probleme kümmern. Und ich stelle mich eigentlich gegen das, was Gott mit mir vorhat. Dabei können und sollten wir gerade auch in den schwierigsten Phasen unseres Lebens Gott dienen und damit die Ehre geben. Auch wenn wir krank sind, wenn wir schwer krank sind und vielleicht im Bett liegen, können wir Gott dienen und sollen wir Gott dienen. Aber vielleicht sagst du, ja Gott, ich würde gerne vorne auf der Bühne stehen, dein Wort verkündigen. Ich würde gerne im Chor singen oder auch so Lieder dir zur Ehre singen. Aber das kann ich jetzt nicht und hier, was soll ich schon machen mit meiner schwachen Kraft? Nun, es gibt viele andere Dinge, die man machen kann, als vorne zu stehen und dort Gott zu dienen. Beispielsweise durch das Gebet. Vielleicht bist du gerade arbeitslos geworden und du fragst Gott, was soll ich machen? Ich möchte dir gerne dienen, aber ich muss jetzt gerade einen neuen Job suchen und ich habe einfach keine Zeit dafür, Zeit für dich aufzuwenden. Aber vielleicht gibt Gott dir gerade diese Situation, um mit Menschen über Gott zu reden. Vielleicht bist du im Arbeitsamt und dort sind noch ganz viele andere Leute, die verzweifelt sind und die einen Unterschied zu dir haben, nämlich sie kennen Gott nicht. Sie wissen nicht, dass es einen Sinn in diesem Leben gibt, der sich nicht nur auf dieses Leben beschränkt. Vielleicht möchte Gott, dass du zu diesen Menschen sprichst. Vielleicht möchte er aber auch einfach nur, dass du in dieser Situation lernst, ihm zu vertrauen. Vielleicht auch durch den Geldmangel, den du gerade hast, dass du lernst, auf Gott zu vertrauen. Und nachher wird er dich als Vorbild setzen für andere. Vielleicht möchte er auch, dass du in diesem Job, in dem du gerade bist, mit dem du komplett unzufrieden bist, diese Stelle, die du eigentlich nie haben wolltest, dass du dort ihm dienst, für ihn Zeugnis bist und mit den Menschen redest. Es ist natürlich schwierig, gerade wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, Gott dann zu dienen, so wie er es gerne möchte. Aber wir können Gott darum bitten, dass er uns die Kraft dafür gibt. Und wir sollten aufhören, dann nach Ausreden zu suchen und zu sagen, Gott, es tut mir leid, jetzt gerade kann ich nicht. Vielleicht später mal, schick doch jemand anderen. Wir sollten aufhören, Gott zu fragen, wie konntest du nur das zulassen? Denn das hat das Volk Israel zu Genüge getan. Und was ist passiert? Es ist Gott auf jeden Fall nicht näher gekommen. Es ist ihm immer weiter weggelaufen. Gottes Wege in unserem Leben sind oft anders, als wir es gerne hätten. Aber dennoch können wir ihn auch gerade auf diesen für uns Abwegen unseres Lebens dienen. Die Frage ist nur, bist du dazu bereit oder bist du widerspenstig, wie das Volk Israel es war? Wenn alles ganz anders kommt, dann hat Gott aber auch noch eine andere Sache für Hesekiel parat. Nämlich, dann lass Gott zu dir reden. Wir lesen ab Vers 9 in Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 3. Und ich sah und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, ist diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinem Bauch gib zu essen und deinem Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie waren meinem Munde süß wie Honig. Hesekiel erhält hier einen weiteren Auftrag. Einen Auftrag, zu dem man als Mann ungern Nein sagt, und zwar iss. Aber es ist nicht irgendetwas, was er essen soll. Es ist nicht ein Stück Fleisch, kein Roastbeef oder kein Burger oder so. Nein, es ist eine Buchrolle. Eine Buchrolle von Gott angefertigt beidseitig beschrieben. Und in der Offenbarung lesen wir, dass so etwas nochmal passiert, dass Johannes auch eine Buchrolle empfängt und essen soll. Und das soll im Prinzip symbolisieren, dass er das Wort Gottes, das er jetzt zugesteckt bekommt, ganz in sich aufnehmen soll. Und auf dieser Buchrolle, lesen wir, sind Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Nichts Schönes. Und nachher sehen wir auch, was alles auf dieser Rolle draufsteht. Nämlich die Kapitel 4 bis 32 sind wahrscheinlich Inhalt dieser Rollen, die ganzen Gerichtsbotschaften, die Gott, die Hesekiel weitergeben soll im Auftrag Gottes. Und Hesekiel ist nicht widerspenstig. Er nimmt die Rolle, er isst sie und er stellt etwas fest. Er isst es und es ist in seinem Mund wie Honig. Honig, das war damals so ziemlich die süßeste Speise, die man sich vorstellen konnte. Das Süßeste, was man essen konnte, das hatte er auf einmal im Mund. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Mal abgesehen davon, dass Papier eigentlich nach nichts schmeckt, das weiß jedes Kind, weil es alle schon ausprobiert haben wahrscheinlich. Wie kann es sein, dass das nach Honig schmeckt? Wenn ich mir vorstellen könnte, wie es schmeckt, dann würde ich eher sagen, es schmeckt nach irgendetwas Bitterem, nach irgendetwas Ekelerregendem, weil da sind doch Klagen und Seufzen und Wehgeschrei draufgeschrieben. Warum schmeckt es nach Honig? Aber wir finden immer wieder in der Bibel diese Aussage, dass das Wort Gottes süß ist und dass es gut ist. Auch David sagt es. Und damit meint er nicht allein die Verheißung, die Gott gibt, sondern er meint auch die ganzen Gebote und auch die Strafreden, die Gott weitergibt. Aber wie kommen diese Männer oder diese Leute in der Bibel zu dieser Erkenntnis, zu diesem Ergebnis, dass das Wort Gottes süß ist wie Honig? Nun, das Reden Gottes ist zwar manchmal hart. Gott spricht zwar manchmal Gericht aus, aber letzten Endes möchte er nur das Beste damit erreichen, das Beste damit erwirken. Und was das ist, das sehen wir in Hesekiel auch extrem oft. Über 70 Mal sagt Gott, ich werde das und das geschehen lassen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Sie wollten nicht erkennen, und jetzt muss Gott sein Wort einhalten. Gott hat gesagt, wenn ihr mich nicht hört, werde ich euch strafen. Und er tut es, damit sie endlich erkennen, dass er der Herr ist. Dass er der Gott ist, der gesagt hat, dass er es ist. Das ist das endgültige Ziel, das Gott mit seinem Wort auch erreichen möchte, dass die Menschheit erkennt, wer er ist. Und ich schaue wieder auf mein Leben und ich blicke in Situationen zurück, in denen es mir nicht gut ging, in denen etwas nicht so lief, wie ich es wollte. Und es gab im Prinzip immer eine Reaktion, die das hervorgerufen hat. Und zwar immer, wenn so der Gedanke kam, du könntest jetzt in der Bibel lesen, kam direkt im Anschluss der Gedanke, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Jetzt gerade, Gott, das ist zu viel. Ich bin momentan nicht in der Lage dazu und ich lasse diese Bibel beiseite legen. Und was soll ich überhaupt da erkennen, wenn ich die Bibel jetzt lese? Ich lese nur von irgendwelchen Dingen, die Gott möchte, dass ich sie tue, von irgendwelchen Geboten, Einschränkungen, die mir jetzt überhaupt nichts weiterbringen. Warum sollte ich jetzt in Gottes Wort lesen? Dabei stellen wir doch eigentlich fest, wenn wir uns wirklich ernsthaft mit Gottes Wort befassen, dass Gott uns auf jeder einzelnen Seite zeigt, wie groß, herrlich, wie liebevoll er ist und wie gnädig und geduldig er mit uns ist. Und im Grunde weiß ich das ja auch. Im Grunde weiß ich das alles, dass Gottes Wort gut ist. Und dass es gut ist, wenn ich in schweren Zeiten in der Bibel lese. Aber ich weiß es nur so lange, ich nicht in dieser Situation bin oder solange vielleicht mein Nächster eine schwierige Phase hat, dann sage ich, ja, lies doch in der Bibel, das hilft. Aber wenn ich selbst darin bin, dann sehe ich diese Rolle, diese Buchrolle voller Klagen, voller Gebote, voll dem, was ich jetzt überhaupt nicht hören möchte und ich lege es beiseite, anstatt es in mir aufzunehmen. Aber ich möchte dir Mut machen. Wenn es vielleicht momentan in deinem Leben ganz anders läuft, als du es dir gedacht hast, als du es dir vorgestellt hast, dann hab den Mut und bitte Gott um Kraft, dass du trotzdem sein Wort nimmst und darin liest. Und du wirst sehen, wie Gott dich dadurch erbauen, wie er dich aufbauen wird und wie dieses Wort für dich nicht ein bitteres Wort ist, sondern dass es wird wie Honig. Oder in der heutigen Zeit gesprochen vielleicht wie Sirup oder Nutella, dass du gerne isst und gerne zu dir nimmst. Und du wirst merken, wie diese Aufnahme des Wortes Gottes dich stärken wird in deiner Situation. Gott stärkt auch Hesekiel. Ab Vers 4 lesen wir, dass Gott ihn hart gemacht hat, damit er gegen Israel überhaupt standhalten kann, weil das Volk Israel so auf ihn einschlagen wird und nicht auf ihn hören wird und ihm nur Böses wünschen und antun wird. Aber es wird dich stark machen in deiner jetzigen Situation, in deiner jetzigen Lage und womöglich auch für die Zukunft. Ich möchte dir Mut machen, in Gottes Wort zu forschen, dass du dir einen Bibelleseplan vornimmst und täglich in seinem Wort liest, dass du deine Bibel überall hin mitnimmst, auch in den Gottesdienst, auch wenn der Text vielleicht an die Wand geworfen wird, aber dass du selbst deine Bibel mitnimmst und sie aufschlägst, damit dir das Wort, das du selbst in den Händen hältst, lieb wird und du es immer besser kennenlernst. Und du wirst merken, dass Gott dich aufbauen wird in deiner jetzigen Situation, auch wenn alles schief läuft momentan, auch wenn alles anders läuft als geplant. Du wirst Gottes Wort immer mehr verinnerlichen und deine Einstellung gegenüber deiner Situation, in der du gerade bist, wird sich ändern. Es läuft nicht immer alles so, wie wir es gerne hätten. Das Leben ist kein Ponyhof, wie man auch sagt. Es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Aber wenn du gerade in so einer Phase bist, in der alles anders gekommen ist, als du es gedacht hast, dann darfst du wissen, Gott ist immer noch da. Und Gott hat immer noch die Kontrolle über alles, auch wenn es nicht so scheint. Und er möchte dich auch in dieser schwierigen Phase gerne gebrauchen. Und du kannst dich von ihm benutzen, gebrauchen lassen. Die Frage ist nur, ob du es zulässt. Und damit du die Kraft hast, es zuzulassen, nimm sein Wort, lies darin, stärke dich dadurch und du wirst merken, auch wenn alles ganz anders kommt, als es geplant war, dann ist es doch so gut, wie es gekommen ist. Amen.